Willkommen zum Staffelfinale von Ganz großes Kino. Wie am Ende jeder guten Serie gibt es auch hier haarsträubende Wendungen, totgeglaubte Charaktere tauchen wieder auf und jede Menge Cliffhanger, damit ihr auch zur nächsten Staffel wieder einschaltet. Oder wir machen einfach eine normale Folge, so wie jedes Mal.
Das klingt gut. Was ist denn das Thema?
Unser Thema sind heute Gerichtsfilme. Also Filme, die alle mehr oder weniger zumindest eine Szene oder einen längeren Abschnitt vor Gericht spielen. Das ist ja ganz interessant bei Gerichtsfilmen. Wenn man sagt, jeder gute Film braucht irgendwie Konflikte, dann landen wir diesmal eben vor Gericht und sind sozusagen bei der letzten Instanz, wo diese Konflikte gelöst werden. Sebastian, hast du denn einen Gerichtsfilm, der dir besonders gut in Erinnerung geblieben ist? Einen, den du gut findest?
Ja, den habe ich. Und zwar ist das Eine Frage der Ehre mit Tom Cruise und Demi Moore. Und ich habe den Namen vergessen.
Jack Nicholson.
Jack Nicholson, genau. Der kommt mir immer wieder in den Sinn, wenn ich an Gerichtsfilme denke. Vielleicht auch wegen der Besonderheit, dass es da um Militärgerichtsbarkeit geht und nicht um ein normales Zivilgericht. Vielleicht auch, weil es da so eine starke Szene drin gibt, wie ein Anwalt dem Angeklagten das Geständnis herauslockt, quasi durch verbale Tricksereien. Ja, das ist vielleicht zu viel gesagt. Vielleicht aber auch, weil ein Anwalt, den ich als Freund sehr schätze, immer den Film nennt und zitiert. Und wenn ein Anwalt den gut findet, dann muss der auch gut sein.
Der ist auch toll und diese Szene, die kennt wahrscheinlich jeder, in der Tom Cruise den Jack Nicholson nach der Wahrheit fragt und Jack Nicholson darauf antwortet, du kannst die Wahrheit doch nicht vertragen oder so ähnlich. Die siezen sich bestimmt vor Gericht. Sie können die Wahrheit doch nicht ertragen. Ist auf jeden Fall eine tolle Szene, ein sogenannter Perry Mason-Moment. Vielleicht kennt der ein oder andere noch diese alte Schwarz-Weiß-Serie Perry Mason, um einen Anwalt, der eben vor Gericht die Zeugen oft in solche Situationen brachte, wo sie dann irgendetwas preisgeben, was sie eigentlich nicht machen wollten. Im wirklichen Leben wahrscheinlich super selten. Ich habe da letztens noch ein Interview gesehen, nicht gelesen, von einem Anwalt, mit einem Anwalt, der sagte, dass solche Prozesse so lange dauern, bis es letztendlich vor Gericht geht. Also Wochen und Monate werden da Vorbereitungen getroffen und die Zeugen werden alle so darauf eingestellt, auf diese Verhandlung, auf das Verhör, dass das im Grunde nicht passiert, so etwas.
Das sieht man ja auch immer wieder in Filmen, die Vorbereitungsszene, wo quasi geübt wird, die Verhör- oder die Kreuzverhörsituation, auch in Eine Frage der Ehre. Was ja schwierig ist, denn die beiden Angeklagten sind ja, sagen wir mal, von mangelnder geistiger Kompetenz und deswegen schwierig in der Vorbereitung. Und sie nehmen es dann manchmal auch mit der Wahrheit zu genau, was dann irgendwie nicht hilfreich ist. Aber die Wahrheitsfindung ist dann irgendwie doch das, was worum es vor Gericht geht. Egal wie viele Beweise man dann da nun vorbringen kann oder nicht. Es muss ein Urteil gesprochen werden. Ich finde das übrigens sehr schwierig. Ich war mal tatsächlich als, ich weiß nicht, ob das noch zu Schulzeiten war oder im Studium oder so, aber jedenfalls als Gast in einem Gerichtssaal, in einem deutschen Gericht und so ein Bagatellgerichtsfall. Man kann da, ist ja alles öffentlich, kann man sich ja mit reinsetzen. Und ich muss sagen, da war ich ja in so einer Rolle für mich selber als Geschworener. Das sagte der Richter auch vorher zu den Zuschauern. Können Sie ja für sich selber mal überlegen, wen Sie hier schuldig sprechen würden. Und dann gab es eben, ich glaube, der eine ist gar nicht erst gekommen und dann wurden noch so ein paar Beweise vorgetragen und so und die Situation geklärt. Und der Richter schien mir total überzeugt zu sein davon, von der Schuld oder Nichtschuld von dem Angeklagten. Ich weiß gar nicht mehr so genau. Und ich habe immer nur gedacht, woher nimmt er diese Sicherheit? Er macht das doch nur auf Basis von Menschenkenntnis gerade, nicht auf Basis irgendwelcher vorgelegter Beweise, sondern sozusagen an der Nase der Leute. Aber das ist dann vielleicht einfach die Berufserfahrung, ich weiß es nicht, aber ich muss sagen, ich hatte erhebliche Zweifel, auf diese Beweislage ein Urteil zu stützen, muss ich sagen.
ist ja die Frage, waren das berechtigte Zweifel, um mal im Fachjargon zu bleiben? Das Gericht an sich, die Institution, steht ja vor diesem Konflikt oder diesem
Dilemma,
dass es auf der einen Seite ganz klar sich positionieren muss und sagen muss, was Sache war, auf der anderen Seite, aber eben diese Zweifel nicht außer Acht lassen kann. Es muss nach außen hin auch diese Sicherheit ausstrahlen, dass das, was da passiert, Recht ist, dass das in einem bestimmten festen Rahmen passiert, der Sicherheit bietet für alle Beteiligten. Andererseits, tja, berechtigter Zweifel, das ist ja ein Begriff, der zum Beispiel in dem Film Die Zwölf Geschworenen häufig zitiert wird. Die Zwölf Geschworenen ist ein amerikanischer Film. Das Original ist von 1957 und dann gibt es ein Remake von 97. In dem Film sehen wir die Gerichtsverhandlung gar nicht. Wir sehen nur, wie die zwölf Geschworenen vom Richter einmal instruiert werden, dass sie jetzt ein Urteil finden müssen und sich dafür zurückziehen sollen. Und danach spielt der ganze Film in dieser Kammer, in der die Geschworenen eben zusammensitzen. Und für 11 dieser 12 Geschworenen steht das Urteil schon fest. Also für die ist ganz klar, der junge Mann, der da des Mordes beschuldigt wird, ist schuldig. Aber dann gibt es da diesen einen Geschworenen, der eben Zweifel hat, der sich nicht sicher ist.
Ist das wirklich so, dass er Zweifel hat? Ich hatte das Gefühl, zumindest in der neueren Verfilmung ging es ihm darum, alle anderen waren sich so sicher. Alle anderen waren der Meinung, er ist schuldig. Und er war der Meinung, müssten wir nicht mindestens mal drüber reden, ob wir wirklich alle der Meinung sind, uns ein bisschen unserer Lebenszeit sozusagen abbringen, um uns wirklich sicher zu sein, weil es um ein Menschenleben geht. Er hat ja nie gesagt zu dem Zeitpunkt, er glaubt nicht an seine Unschuld, sondern nur, dass er sich nicht sicher ist und dass man mal drüber reden sollte, anstatt sozusagen ein Blitzurteil zu fällen.
Du hast recht, der Geschworene sagt zumindest im ersten, also im Original, alle sind sich so sicher, nicht nur die Geschworenen, auch im Gerichtssaal. Alles ist so klar und sicher, aber nichts im Leben ist eigentlich so sicher. Und deswegen, da sie da über das Menschenleben entscheiden, also es geht darum, wenn er verurteilt wird, dann erwartet ihn die Todesstrafe. Und deswegen ist er dafür, dass sie doch zumindest darüber reden. Und im Laufe dieses Gespräches, dieses hitzigen Gespräches, werden nach und nach immer mehr Geschworene, jetzt wollte ich gerade sagen, überzeugt, aber das werden sie ja nicht. Sie werden unsicher, ob das wirklich alles so gewesen ist, wie die Beweise es naheliegen, wie die Zeugen es beschrieben haben. Und der Film macht das wirklich toll. Also auf jeden Fall die 57er-Version. Die würde ich auch empfehlen, wenn sich jemand das ansehen will. Wie im Laufe der Zeit immer mehr Geschworene dann sagen, wir können es eigentlich nicht wirklich mit Sicherheit sagen, es gibt berechtigte Zweifel und deswegen müssen wir auf nicht schuldig plädieren. Das macht der Film wirklich ganz toll.
Was man sich da bei diesem Thema berechtigte Zweifel ja wirklich fragen kann, ist, ich meine, diese Menschen, die als Geschworene berufen werden, die sind ja, ich weiß nicht, ich glaube, man kann sich dafür auch freiwillig melden, aber wie beim Schöffengericht in Deutschland auch, kann man dazu, glaube ich, einfach bestimmt werden. Also man kriegt dann Post und hat dann zu erscheinen als quasi Bürgerpflicht. Das heißt, die Leute sind ja eh in einer unfreiwilligen Situation. Und worauf wollte ich hinaus? Ach so, berechtigte Zweifel, es sind ja alles Laien. Es sind Laien, denen zwar alle Beweise sozusagen mundgerecht zubereitet werden, denen aber hier und da vielleicht juristische Grundlagen fehlen. Berechtigte Zweifel, was heißt denn das? Ab wann ist der Zweifel denn berechtigt genug? Eine Frage, die ich nicht mal für mich selber beantworten kann. Wie berechtigt muss ein Zweifel denn sein? Reicht, dass ich mir vorstellen kann, dass in einem von einer Million Fälle es anders gelaufen wäre, als wie geschildert durch die Anklage?
Da kann ich mit meinem YouTube-Wissen glänzen. In dem Interview, das ich gerade erwähnt habe, das ich da gesehen habe mit diesem amerikanischen Anwalt, da hat er gesagt, dass man eigentlich da keine Prozentzahl zu angibt. Er macht das jetzt aber mal für dieses Interview. Und man muss unterscheiden zwischen einem zivilrechtlichen Prozess und einem strafrechtlichen Prozess. und in strafrechtlichen Prozessen ist die Hürde sehr hoch. Da spricht man davon, dass man sich zu 90-95% sicher sein soll. Alles darunter ist berechtigter Zweifel. Im zivilrechtlichen Prozess ist die Hürde sehr viel geringer. Da geht man von 51% aus. Also es muss einfach wahrscheinlicher sein, dass es so ist. Dann sagt man ja, okay, wenn man darunter liegt, unter diesen 51%, kann man von berechtigtem Zweifel sprechen. Hättest du das jetzt auch so gedacht?
Nee, hätte ich nicht gedacht. Also ich hätte gedacht, dass es immer so eine 50-50-Regel ist, also das mit den 51% auch im Strafprozess. Und deswegen habe ich mich gerade gefragt, ob Geschworenen vorher juristisch sozusagen eingewiesen werden, um das richtig beurteilen zu können. Manchmal kennt man ja solche Situationen aus Spielfilmen, dass sich der Richter direkt an die Geschworenen richtet, um ihnen irgendwas zu erläutern oder zu sagen nach dem Motto, ignorieren Sie das Gesagte, weil so und so. Oder also manchmal finden solche Sachen ja vor Gericht statt, solche Belehrungen, aber so ein gewisses Grundwissen. Ich komme mal andersrum, wenn ich auf der Anklagebank sitze, möchte ich ja eigentlich nicht von Hinz und Kunz verurteilt werden können, wenn die nicht mindestens zu vernünftigem Denken begabt sind und irgendwie sich in den Grundbegriffen der Rechtsprechung auskennen, um das alles so beurteilen zu können. Ne? Das ist ja eine Erwartungshaltung, die ich als Angeklagter habe, damit da nicht so ein paar, salopp gesagt, Blindpesen über mein Leben oder meine Zukunft entscheiden.
Das dachte ich bei diesem Film, die 12 Geschworenen auch. Also auf der einen Seite kann man sich den Film angucken und denken, ach wie schön, das System funktioniert, genau so soll es sein. Aber wie oft ist das bei solchen Prozessen, dass da nicht 11 Leute sitzen, so wie in diesem Film jetzt, und einer, der sich ein bisschen mehr Gedanken macht, sondern dann sind 12 von dieser Sorte da. Und dann ist die Jury nach 10 Minuten mit ihrer Urteilsfindung fertig. Und in diesem Urteilsfindungsprozess, den die da durchlaufen, passieren halt auch Sachen, die die Jury eigentlich nicht machen darf. Da gibt es ja diese Szene, in der die Tatwaffe nochmal in den Raum geholt wird, damit die sich die ansehen können. Und es wurde gesagt, es ist ein total seltenes Messer, mit der der Angeklagte seinen Vater erstochen haben soll. Und man weiß, dass der Angeklagte so ein Messer gekauft hat. Er sagt aber, er hat es verloren und jetzt ist es eben wieder aufgetaucht in der Brust des Vaters. Aber könnte es nicht auch ein anderes Messer sein von derselben Machart? Und dann holt ja der eine Geschworene ein zweites Messer aus seiner Tasche, was er am Abend vorher gekauft hat. Er hat das in so einem Laden gesehen und das zerstört halt dieses Argument. Die Tatwaffe ist so selten, das muss die gewesen sein, das muss das Messer gewesen sein, das der Angeklagte auch gekauft hat. Das ist etwas, das wurde auch in diesem Interview gesagt, wenn so etwas passieren sollte, würde ein sogenanntes Mistrial, jetzt habe ich den Begriff nicht nachgeguckt, ausgesprochen werden. Also wenn die Juroren eigene Beweise sozusagen mitbringen in diesem Prozess, das dürfen sie nicht. Ich google gerade mal Mistrial, Fehlprozess. Das heißt, dann würde die Jury aufgelöst werden. Der Prozess ist eben ein Fehlprozess und es wird ein neuer Prozess angesetzt mit neuer Jury, neuem Richter und so weiter.
Dazu müsste das aber auch jemand mit kontrollieren, ne? Und ich glaube, also wenn man solche Szenen sieht, dann sind die immer unter sich. Da gibt es ja keinen, der mit in dem Raum ist, um zu kontrollieren, dass die Geschworenen keinen Schmu machen.
Das stimmt, aber wenn dann 12 Leute in diesem Raum sind, dann gibt es ja unterschiedliche Ansichten. Und so wie es da auch diese Konflikte gibt, wäre es sicherlich ein leichtes für irgendeinen, das zu melden.
Das, was einen vor einer einseitigen Vorverurteilung retten könnte, ist ja im Rechtssystem der USA implementiert, nämlich durch die, weiß nicht, wie es genau heißt, aber ich nenne es mal Jurorenauswahl. Einige Filme zeigen das, wie dieser Prozess abläuft. Ich glaube, ein Film mit Tom Cruise zeigt das oder eventuell auch der Film Zivilprozess mit John Travolta. Jedenfalls scheint es so zu sein, dass diese Jury nicht irgendwie einfach nur zufällig zusammengewürfelt wird, sondern es gibt einen Pool von einer Jury und beide Seiten, Anklage und Verteidigung, haben die Möglichkeit, zum einen vorab diese Jury, die einzelnen Mitglieder zu befragen zu bestimmten Themen, um sich ein Bild von ihnen zu bilden und natürlich privat auch über sie zu recherchieren. Wie ist ihr Einkommen? Wie ist ihre Hautfarbe? Na gut, das ist dann offensichtlich, wie die Hautfarbe ist. Sind ihre wirtschaftlichen Verhältnisse? Da haben sie bestimmte Aspekte, aus denen man ablesen kann, in welche Richtung sie vielleicht im Sinne ihrer Vorurteile tendieren. Vorurteile, die ja jeder von uns hat. So können sie dann beide Seiten jeweils, ich glaube, drei dieser Juroren ablehnen, sodass man eine verhältnismäßig gute Chance hat, zu einer Jury zu gelangen, die eben nicht einseitig ist, sondern durch die Ablehnung eben eher dem entspricht, dem sozialen Gefüge, aus dem auch der Angeklagte kommt. Denn man versucht ja auch in solchen Prozessen zu sagen, jemand soll ja aus seiner Gemeinschaft heraus verurteilt werden und nicht von Fremden, die mit seiner sozialen Wirklichkeit eigentlich gar nichts zu tun haben.
A jury of his peers, wie es im Amerikanischen so schön heißt. Übrigens auch die Serie American Crime Story, eine Anthology-Serie, die verschiedene berühmte, echte Mordfälle oder ich weiß gar nicht, ob sie sich nur auf Mordfälle beschränkt, aber echte Kriminalfälle darstellt. Die hat das in der ersten Staffel mit dem Fall O.J. Simpson getan und da wird auch gezeigt, wie diese Juryauswahl zustande gekommen ist oder den Prozess der Juryauswahl, der wird da gut gezeigt. Genauso hat man in dem Netflix-Film The Trial of the Chicago 7 auch so eine Szene. Da wird ein Jurymitglied herausgepickt und dann vom Richter und den anwesenden Anwälten davon unterrichtet, dass ihre Familie Morddrohungen bekommen hat, angeblich von der Black Panther Party. Der Film spielt in den 60ern, Ende 60er, Anfang 70er. Dann wird sie von dem Richter gefragt, ob sie denn sich jetzt, da sie das weiß, noch in der Lage sieht, ein neutrales Urteil zu fällen. Und da sie das verneint, wird sie dann aus der Jury entlassen und ein anderer Juror rückt nach. Das bringt uns zu einem weiteren Teil von eben so Gerichtsprozessen, nämlich dem Richter selbst. Gerade der ist in diesem Film The Trial of the Chicago 7, hat er ja eine ganz besondere Rolle. Sebastian, erinnerst du dich noch daran, wie der Richter so rüberkam?
Ich habe den Film nur einmal gesehen, leider erinnere ich mich daran nicht mehr.
Ah, sehr schade, er hat eine sehr prominente Rolle, nicht dieses neutrale, zurückhaltende. Im Grunde ist so ein Prozess ja, die Anwälte tragen eben die Beweise vor, verhören Zeugen, dann geht das Ganze an die Jury, die berät sich, fällt ein Urteil, der Richter nimmt das Urteil auf und verhängt dann das Strafmaß. In diesem Film, von dem ich gerade rede, der Titel ist so lang, macht er das nicht, beziehungsweise zeigt ziemlich deutlich, wo er steht. Diese Zeit, Ende 60er, Anfang 70er, das war in den USA ja eine sehr aufgeheizte Zeit, politisch sehr aufgeheizt. Es gab den Vietnamkrieg. Es gab verschiedene politische Anschläge. John F. Kennedy wurde ermordet, Martin Luther King, Robert Kennedy. Da gab es eben auch viele Protestbewegungen. Und in einem Jahr, ich schaue gerade mal, 69 war der Prozess, ich schätze jetzt mal 68, da gab es einen Parteitag der Demokraten in Chicago, bei dem der neue Präsidentschaftskandidat gewählt werden sollte. Da gab es halt im Vorfeld sehr viel Aufrufe, um zu demonstrieren, damit ein Kandidat gewählt wird, der gegen den Krieg, gegen den Vietnamkrieg war. Und im Nachhinein wurden 7 mehr oder weniger Anführer verschiedener Bewegungen herausgepickt und denen wurde der Prozess gemacht, dass sie eben bei diesen Demonstrationen zu Gewalt aufgerufen haben sollten und so weiter. Es war also im Grunde so eine Situation, die das Establishment, die Superkonservativen gegen die Progressiven, gegen die Studentenbewegung, die Hippies und so weiter. Und der Richter bei diesem Prozess war eindeutig auf der Seite des Staates und wollte, dass die Angeklagten verurteilt werden.
Ja, solche Voreingenommenheit von Richtern, das klingt ja schon nach einem politisch motivierten Schauprozess und weniger nach echter Justiz. Aber ich glaube, ich erinnere mich nämlich nicht ganz an den Ausgang, aber ich glaube, es geht glimpflich aus für die Chicago 7?
Sie werden verurteilt. 5 von den 7 werden verurteilt. 2 kommen wieder frei. Da wird auch im Film gesagt, als sie dann zu 7 zusammensetzen, da wird den 2 gesagt, ihr seid nur dabei, damit man euch freisprechen kann, damit die Jury sich nicht so schlecht fühlen muss, wenn sie uns verurteilen. Und die restlichen 5 werden zu mehreren Jahren, ich glaube 5 Jahren ungefähr, jeweils verurteilt. Aber in einem Appeal, in einem, wie nennt man denn das? Ich hätte diese ganzen technischen Wörter mir mal übersetzen sollen. Appeal? Berufung. Berufung. Also die gehen in Berufung und werden dann später freigesprochen.
Man hat ja so ein bisschen Parallelen gerade in den USA, die ganzen Prozesse rund um die Stürmung des Kapitols. Da ja dann auch noch mit Menschen, die dabei ums Leben gekommen sind. Aber politische Aufstände, die dann vor Gericht landen. Wo ich mich persönlich gefragt habe, ist es ja super lange her, seitdem das war, dass jetzt immer noch Gerichtsverhandlungen darüber sind, dass sowas nicht zeitnäher. Das heißt ja, ich meine, so ein Angeklagter, der sitzt dann ja auch normalerweise in Untersuchungshaft so lange. Und eine Untersuchungshaft ist ja eine Haft, ne? Also was soll man machen, ne? Auch wenn man unschuldig ist, ist das immer noch eine Haft. Ob das dem Prinzip entspricht, dass man nicht nur ein faires, sondern auch ein zeitnahes Urteil bekommt, denn so verschleppte Urteile, das kennen wir ja sonst nur aus Diktaturen.
Und in den USA ist es ja auch so, dass die Richter ernannt werden. Und es gibt da eben Richter, die wurden von Trump ernannt. Und dann fragt man sich auch immer, ne, können die denn neutral sein? Sicherlich nicht immer, aber es gibt auch genug Urteile, wo ein von Trump ernannter Richter nicht im Sinne von Trump entschieden hat, bei verschiedenen Sachen. Das müssen jetzt nicht diese Unruhen da gewesen sein, diese vom 6. Januar, aber auch bei den vielen, vielen Prozessen, die der Trump gerade hat, bei denen es immer wieder Einsprüche gibt und Sachen versucht werden, hinauszuzögern, hinauszuschleppen. Hat man da auch immer Richter, die trotzdem Recht sprechen, sagen wir mal?
Weil ich glaube, diejenigen, die berufen werden durch den Präsidenten, nur die Richter des obersten Gerichts sind, ne? Normale andere Richter werden irgendwie, kommen anders in Amt und Würden. Ich glaube, nicht jeder Richter wird durch den US-Präsidenten ernannt.
Ich google das mal, um gleich mal das herauszufinden. Ich glaube nämlich, es sind mehr.
Also ich dachte, das ist so ein bisschen wie bei uns das Verfassungsgericht, wo 12 Richter zusammen immer eine Entscheidung treffen. Oder nee, ist glaube ich eine ungerade Zahl in den USA, damit immer eine Entscheidung rauskommt.
Ja, es sind 9 am obersten Gericht. Ich bin jetzt gerade hier auf uscourts.gov, also die offizielle Seite. Die Richter des obersten Gerichts werden ernannt vom Präsidenten, aber auch die Berufungsrichter und die District Court Judges. Also wenn der oberste Gerichtshof die oberste Ebene ist, dann sind die Appeals Courts, die Berufungsgerichte darunter und dann darunter die District Court Judges.
Vielleicht sowas wie das Oberlandesgericht bei uns.
Ja.
Ja, interessant. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass sie da so viel politischen Einfluss auf eine der drei Säulen haben. Es geht ja hier um die Gewaltenteilung, exekutive, judikative und legislative, also ausführende, richterliche und gesetzgebende Gewalt. Aber die eine Gewalt definiert ja die andere. Das ist schon, Gott sei Dank ist das ja immer auf Lebenszeit, sodass sie nicht alle auf einmal tauschen können. Wobei, das wäre vielleicht ein Hack, wenn man Mordanschläge auf diese Richter verübt, müssen die ja auch neu besetzt werden. Da könnte man mehr bestimmen, als einem eigentlich zustünde.
Das ist wohl wahr, aber wahrscheinlich ist es noch einfacher, einfach die Leute zu bestechen, sodass sie zurücktreten. Das dürfen sie ja. Das ist ja jetzt am obersten Gericht passiert, natürlich schon mehr als 4 Jahre her. Ein Gerichtsfilm, der letztes Jahr rausgekommen ist, ist Anatomie eines Falls. Haben wahrscheinlich viele schon von gehört. Der wurde ja von der Kritik hochgelobt. Die deutsche Schauspielerin Sandra Hüller spielt da mit. Und den habe ich mir gestern angesehen. Der ist auch wirklich gut. Also die Leistung von der Sandra Hüller steht außer Frage. Die spielt das wirklich super. Alle anderen Schauspieler, die da mitwirken, sind auch richtig gut. Aber ich konnte den noch nicht so richtig genießen. Und zwar habe ich den Film ja geguckt vor dem Hintergrund, wir reden heute über Gerichtsfilme und der Film wird auch als Justizdrama bezeichnet. Und so bin ich dann da eben dran gegangen, habe mir den angesehen und ich dachte an mehreren Stellen, meine Güte, was für ein Chaos herrscht da vor einem französischen Gericht. Es geht in dem Film darum, dass der Mann, der Sandra Hüller, gestorben ist, höchstwahrscheinlich durch einen Sturz aus dem Fenster. Aber es gibt auch die Möglichkeit, dass er von ihr umgebracht wurde. Und da sie die einzige Person war, die zu dem Zeitpunkt da vor Ort war, in deren Haus, wird sie eben angeklagt. Und dann müssen sie herausfinden, wurde er umgebracht oder hat er sich vielleicht selbst umgebracht, ist er gesprungen oder war es ein Unfall, ist er aus dem Fenster gefallen. In diesem Film gibt es vor Gericht mehrere Szenen, wo ich mich innerlich an den Kopf gefasst habe, was da so abgeht. Ich dachte bisher immer, sicherlich auch durch diese Filme, die wir vorher gesehen hatten, das ist halt alles total strukturiert. Da gibt es die Anklage und dann werden Zeugen benannt und dann werden die Zeugen befragt, erst von dem einen Anwalt, dann von dem, also von dem Strafverteidiger und dann von dem Anwalt oder umgekehrt. Bei dieser Gerichtsverhandlung, das war alles, das ging so drunter und drüber. Da wurde ein Zeuge benannt, dann fängt der eine Anwalt an, fragt ihn irgendwas. Dann richtet sich der Anwalt plötzlich an die Angeklagte und spricht erstmal mit der. Also das sind so Sachen, ich weiß nicht, ob ich da zu sehr vom amerikanischen Kino geprägt bin, ob sowas auch vor einem deutschen Gericht möglich wäre. Trotzdem ist der Film interessant und ich glaube, der verdient auch die ganze Kritik, die hochgelobte Kritik, die er bekommt. Aber da habe ich nochmal gemerkt, wie wichtig es ist, mit was für einer Einstellung man da an einen Film rangeht und wie das die Rezeption prägen kann. Und letztendlich geht es in dem Film auch nicht so sehr um die Wahrheit. Es gibt da dieses eine Gespräch zwischen ihr und ihrem Anwalt. Da sagt sie ihm dann nochmal, ich habe meinen Mann nicht umgebracht. Und der Anwalt guckt sie an, überlegt kurz und sagt, darum geht es auch gar nicht. Also der Film erzählt uns schon, es geht nicht so sehr um die Wahrheitsfindung. Es geht darum, wie sehr die Menschen von ihren Vorurteilen geprägt sind, wie sehr sie zu Schlussfolgerungen kommen, auch wenn man noch gar nicht alle Tatsachen, alle Beweise, alle Fakten gehört hat, wie schnell diese Urteile zustande kommen. Ich glaube, das macht der Film wirklich sehr gut. Also ich habe ihn auf jeden Fall bei mir im Kopf abgespeichert. Ich muss ihn nochmal sehen. Ein bisschen aus dieser Position, in der ich jetzt gestern war, da rausgenommen, sondern einfach nochmal unter dem Punkt mir ansehen. Ja, was kann man mehr von einem Film verlangen, wenn man hinterher das Gefühl hat, oh, ich möchte mir den nochmal ansehen. Du hattest den Film nicht gesehen, oder Sebastian?
Nee, ich kenne den nicht.
Du hast aber davon gehört, dass der gut angekommen ist?
Ich habe von seiner Existenz gehört, von der Kritik um den Film habe ich nicht so viel mitbekommen.
Der war auch für mehrere Oscars nominiert und die Sandra Hüller auch als beste Hauptdarstellerin, hat ihn aber nicht gewonnen. Aber ich meine, er hat den Oscar gewonnen für das beste Originaldrehbuch.
Recherchierst du das gerade, oder?
Ja, ich gucke gerade. Die Liste der Nominierungen ist super lang. Und ich finde das jetzt doch nicht unter Academy Awards. Ah, also in der Liste habe ich es nicht gefunden, aber hier in der Einleitung bei Wikipedia steht es Oscar für bestes Originaldrehbuch und außerdem 5 weitere Nominierungen. Auch als bester Film sogar. Das weiß ich nicht. Aber mal gucken, was das zweite Sehen, ob das meine Meinung ändert.
Auf jeden Fall sollte man Filmen eine zweite Chance geben. Manchen Angeklagten sollte man auch eine zweite Chance geben.
Ja.
Denn das eine ist ja die Schuld, aber das andere ist ja auch, nachdem eine Strafe ausgesprochen und die Strafe verbüßt wurde, soll ja auch die Zeit der Sühne, nicht der Sühne, die Zeit der Vergebung beginnen. Denn ja, man hat seine Rechnung gegenüber der Gesellschaft beglichen. So ist der Deal.
Du hattest gerade so schön von zweiter Chance geredet. Also wenn das eure erste Folge ist, die ihr euch anhört von uns, dann gebt uns gerne nochmal eine zweite Chance. Ja, wir haben sogar Material für 21 weitere Chancen, die wir euch geben können. Die Folge heute, Folge 22, ist die letzte dieser Staffel. Hiernach machen wir erstmal eine kurze Sommerpause. Ihr habt jetzt also 21 weitere Folgen, um diese Sommerpause zu überbrücken und uns jede Menge zweiter Chancen zu geben. Außerdem könnt ihr uns auf Instagram folgen. Wir haben da ein Instagram-Account, ganz unterstrich großes unterstrich Kino, auf dem wir verschiedene Sachen posten, auch immer wieder Hinweise auf neue Folgen. Der Account ist noch im Aufbau, aber folgt uns ruhig schon mal, hinterlasst ein Like, wenn euch eine Folge gefallen hat. Schreibt uns auch gerne, wenn wir bestimmte Filme übersehen haben, wenn ihr sagt, Mensch, über Gerichtsfilme, da hätte doch der Film noch super reingepasst, warum habt ihr darüber nicht gesprochen? Schreibt uns, tretet mit uns in Kontakt.
Genau, aber nicht treten, nur in Kontakt treten.
Ja, du darfst den Schlusssatz oder das Schlussplädoyer halten.
Damit kommen wir zu unserem Schlussplädoyer. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr findet ein gerechtes Urteil über uns und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
Bis dann.